Wir stecken mitten in der Themenreihe Geheimnisse guter Gastfreundschaft. Geheimnisse guter Gastfreundschaft. Annika hat es vorhin schon gesagt, bei der ersten Predigt ging es um das Thema, wenn wir zu Gast bei Gott sein können. Und wir haben von Psalm 23 gehört, wir sind eingeladen, du deckst uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde, salbst unser Haupt mit Öl und schenkst uns voll ein. Also Gott will uns beschenken. Das war so das Thema vom letzten Mal. Wir sind Gäste bei Gott. Heute ist es genau andersrum. Wenn, heißt das Thema, wenn Gott unser Gast ist. Wenn Gott unser Gast ist. Dazu erstmal zwei grammatikalische Unsinnigkeiten, die aber eine tiefe Wahrheit enthalten und eine Geschichte. Zuerst die zwei grammatikalischen Unsinnigkeiten. Das Wort Gastfreundschaft, dazu hat mich Lars inspiriert in seiner Interpretation unseres Themas. Das Wort Gastfreundschaft kommt nicht von den drei Worten Gast, Freund und schaffen. Trotzdem ist es eine tiefe Wahrheit, dass Gastfreundschaft es schafft, dass aus Gästen Freunde werden. Zweite grammatikalische Unsinnigkeit. Das Wort Gastronomie kommt nicht vom deutschen Gast, sondern vom griechischen Gaster, das heißt Bauch. Trotzdem ist es eine tiefe Wahrheit, dass Liebe durch den Magen geht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Gastfreundschaft. Es gibt einen alten, antiken, griechischen Buchtitel, der heißt Gastronomia. Das heißt, übersetzt ungefähr, die Pflege des Bauches. Der Gastronom ist also der Bauchpfleger. Jetzt die Geschichte. 2005 habe ich eine tolle Reise gemacht, und zwar nach Ägypten. Zuerst nach Kairo und dann mit dem Zug den Nil entlang nach Aswan. Seit dieser Ägyptenreise weiß ich, was Gastfreundschaft ist. Seit dieser Ägyptenreise weiß ich, was wahre Gastfreundschaft ist. Nie vorher ist man mir so gastfreundlich begegnet als in diesem Urlaub. Ich als offensichtlicher Ausländer weiß, rote Haare, damals noch mit Ohrring im Ohr, bin so gastfreundlich von diesen Menschen empfangen worden, wie ich es eigentlich nie vorher erlebt habe. Sie haben mir ihre Liebe gezeigt. Obwohl wir sprachlich kaum miteinander kommunizieren konnten, haben sie mir ihre Liebe gezeigt durch Gastfreundschaft. Ich wurde an allen Ecken und Enden eingeladen zum Essen, zum Shay, zum Tee oder auf eine Shisha, am Marktstand zum Probieren und so weiter. Natürlich gab es danach auch ein bisschen Bakschisch, das gehört dazu. Aber in erster Linie war es erstmal Gastfreundschaft. Der Gipfel der Gastfreundschaft war das Fastenbrechen am Ende des Ramadan. Ich hatte das gar nicht auf der Rechnung so richtig. Also schon, dass Ramadan war, merkt man ja, aber nicht das das Fastenbrechen an diesem einen Tag war. Ich war unterwegs im Taxi zu den Pyramiden und wunderte mich schon, die sonst heillos verstopften Straßen Kairos waren wie leergefegt. Auf den Straßen und Plätzen waren Bänke aufgebaut und Tische, die sich von Köstlichkeiten bogen. Überall saßen Leute und man wurde hergewinkt, ob man nicht mitessen will, gerade so als Ausländer auch. Und das Taxi hielt an der Kreuzung, ich glaube an einer roten Ampel, was eigentlich überraschend war, weil rote Ampeln sind in Kairo eher so eine Art Statussymbol nach dem Motto, schaut mal her, wir haben auch welche. Mit Verkehrsregelung hat das eigentlich wenig zu tun. Man fährt da sehr sensibel offensiv, so irgendwie, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also mit Ampeln hat es jedenfalls nichts zu tun. Das Taxi hielt, will ich sagen, und der Taxifahrer saß vorne, ich hinten. Fenster offen, Klimaanlage gibt's nicht in diesen Taxen. Und die Leute kamen, standen auf den Tischen aus und brachten uns ins Taxi rein zu essen. Nie vorher erlebt. Im Orient habe ich gelernt, was Gastfreundschaft ist. Ägypten hat nicht nur die Pyramiden als Weltwunder, sondern auch seine Gastfreundschaft. Wer es mal erleben will, zwischen der Jerusalemkirche und Penny da vorne ist so ein kleines ägyptisches Restaurant. Müsst ihr mal reingehen, ganz tolles Essen, nette Leute, ein Erlebnis. Der Predigttext von heute ist auch ein Lehrstück orientalischer Gastfreundschaft. Und er hat eine überraschende Wendung, die mit unserem Thema zu tun hat, wenn Gott zu uns bei Gast ist. Der Predigttext steht in 1. Mose, Genesis 18. Und es geht dabei um Abraham und seine Frau Sarah. Gott hatte den beiden verheißen, dass sie Nachwuchs bekommen sollten. Sie sollten nämlich, so die Verheißung, die Stammeltern des Volkes Israel werden. Das alles war aber Jahre her und die beiden wurden nicht jünger und warteten immer noch auf ein Kind. Jetzt O-Ton, Genesis 18. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Dort erschien ihm der Herr. Abraham saß gerade in der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich drei Männer stehen. Sofort sprang er auf und warf sich vor ihnen nieder und sagte: Mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh nicht hier vorüber. Ich stehe dir zu Diensten. Man wird euch sogleich Wasser bringen. Ihr könnt euch die Füße waschen und es euch unter einem Baum bequem machen. Ich will inzwischen eine kleine Erfrischung holen, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu sonst seid ihr bei eurem Diener vorbeigekommen? Es ist gut, sagten die Männer. Tu, was du vorhast. Abraham lief sogleich ins Zelt und sagte Sarah: Schnell, nimm drei Backschüsseln von deinem feinsten Mehl, mach einen Teig und backe Fladenbrot. Dann lief er zum Vieh, suchte ein schönes, gesundes Kalb aus und befahl dem Knecht, es zuzubereiten. Er holte süße und saure Milch, nahm das gekochte Fleisch und trug alles hinaus unter den Baum. Mit eigener Hand bediente er seine Gäste und stand dabei, während sie aßen. Nach dem Mahl fragten die Männer Abraham: Wo ist deine Frau, Sarah? Drinnen im Zelt, antwortete Abraham. Da sagte der Herr: Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau einen Sohn haben. Sarah stand mit dem Rücken an Abrahams Zelteingang und horchte. Die beiden waren damals schon alt und Sarah war schon lange über die Wechseljahre hinaus. Sie lachte in sich hinein und dachte: Jetzt, wo ich alt werde und verwelkt bin, soll ich noch ein Kind empfangen? Und mein Mann ist doch auch viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham: Warum hat Sarah gelacht? Warum zweifelt sie daran, dass sie noch ein Kind gebären wird? Ist für den Herrn irgendetwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder. Dann hat Sarah einen Sohn. Ich habe doch nicht gelacht, leugnete Sarah. Denn sie hatte Angst bekommen. Aber der Herr sagte: Doch, du hast gelacht. Im Blick auf unser Thema Geheimnisse guter Gastfreundschaft habe ich zwei Fragen an diesen Text. Erste Frage: Wen sehen wir in dem Gast, der uns begegnet? Wer ist das wirklich, der mir da als Fremder begegnet? Wer ist dieser andere letztlich wirklich? Sitze ich da so gemütlich vor meinem Zelt, in der Mittagshitze kommen drei Typen an, nerven und beanspruchen meine Gastfreundschaft? Sarahs Reaktion ist ganz anders. Abrahams Reaktion ist ganz anders. Er sieht sie, er steht auf, er begrüßt sie, er lädt sie ein. Ich habe nur gedacht beim Lesen, wenn diese Geschichte in Deutschland passiert wäre, hätte Abraham wahrscheinlich ein Schild rausgehängt. Mittagspause, 12 bis 15 Uhr, keine Bedienung. Im Orient haben sie eine Wüste voller Gastfreundschaft. In Deutschland haben wir oft genug nach wie vor eine Dienstleistungswüste. Abraham sieht in diesen Gästen, in diesen Fremden, seine Gäste. Das Privileg, ihnen dienen zu dürfen. Es gibt in dieser Geschichte aus der Bibel aber noch einen tieferen Grund für die Tugend der Gastfreundschaft, die in der Bibel so wichtig ist. Es ist ein bisschen versteckt. Beim Hören fällt das gar nicht so sehr auf. Deswegen habe ich mal diesen Text, oder haben wir mal diesen Text hier mitgebracht. Kathi und ich haben da eng zusammengearbeitet. Möchte ich euch mal mit hineinnehmen in diesen Text. Der erste Vers: Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre, dort erschien ihm der Herr. Wenn in den meisten Bibeln ist das der alte hebräische Gottesname Yahweh mit Herr übersetzt und dann in Großbuchstaben. Also überall da, wo in den Bibeln oder in vielen Bibeln Herr mit Großbuchstaben steht, ist der alte hebräische Gottesname Yahweh gemeint. Man macht das, weil die jüdische Tradition eigentlich so ist, dass man den Gottesnamen vor Ehrfurcht gar nicht ausspricht. Das soll da wiedergegeben werden, die besondere Heiligkeit des Gottesnamens, und steht also nicht Yahweh, sondern Herr in Großbuchstaben. Im Unterschied dazu, Vers 3, mein Herr ist klein geschrieben, ist also nicht das hebräische Yahweh, sondern das hebräische Adonai. Das ist eine etwas allgemeinere Höflichkeitsformel, also sozusagen sehr geehrte Herren, so ungefähr. Ist also gerade nicht das Herr, nicht gerade das Yahweh. Ist mehr so ein Hallo Jungs, ist zu salopp, eine Höflichkeitsformel. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, dort erschien der Herr, sozusagen als einleitender Text, Doppelpunkt. Und jetzt schauen wir, was passiert. Abraham saß gerade in der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich drei Männer stehen. Und so weiter und so weiter. Er begrüßt sie. Es ist gut, sagten die Männer. Sie bekommen zu essen und so weiter. Nach dem Mahl fragten die Männer. Wir gucken, wie der Text weitergeht. Nach dem Mahl fragten die Männer Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Drinnen im Zelt, sagte Abraham. Da sagte der Herr, nächstes Jahr um diese Zeit. Da sagte der Herr zu Abraham, Vers 13, warum hat Sarah gelacht? Ist für den Herrn etwas unmöglich? Aber der Herr sagte, du hast doch gelacht. Da brachen die Männer auf und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Frage, wer war der Gast? Wer war der Gast? Wer war zu Besuch? Wer war letztlich wirklich zu Besuch? Oder Frage an uns, wen sehe ich letztlich in dem der mir da als Fremder begegnet, der vielleicht so ganz anders lebt und glaubt wie ich? Wer ist das letztlich für mich? Eine spannende Geschichte zum Thema Gastfreundschaft. Gott begegnet Abraham in diesen drei Männern. Aber wenn Abraham schon am Anfang klar gewesen wäre, dass das Gott ist, der ihm da begegnet, ich glaube, dann würde es auch so dastehen. Das war ihm aber nicht klar. Erst im Laufe der Begegnung, erst in der Begegnung zwischen Gastgeber und Gast, bemerkt Abraham, mit wem er es wirklich zu tun hat. Erst im Lauf der gastfreundlichen Begegnung wird klar, wer dieser Gast wirklich ist. So wie wir es vorhin gesagt haben, Gastfreundschaft schafft, dass aus Gästen Freunde werden. Oder hierauf bezogen, Gastfreundschaft schafft, dass aus Gast Gott wird. Mein Freund Andi Banse leitet in Süddeutschland eine Flüchtlingshilfsarbeit. Und sie haben ein Motto, das heißt, aus Fremden werden Freunde. Und was machen sie da? Eigentlich nichts weiter als Gastfreundschaft. Abraham hat zwar im Lauf der Begegnung gemerkt, wen er wirklich vor sich hat, dennoch müssen wir ja sagen, auch bevor er es so richtig kapiert hat, begegnet er diesen drei Männern von Anfang an sehr gastfreundlich. Er hat so an diesen drei Fremden gehandelt, als wären sie Gott, obwohl er in ihnen noch nicht wirklich Gott erkannt hat. Es ist eben doch ein Unterschied, wie wir Gästen begegnen. Wenn wir ihnen gastfreundlich begegnen oder wenn wir ihnen gastunfreundlich begegnen, bleiben sie Fremde. Wenn wir ihnen gastfreundlich begegnen, werden sie Freunde. Erstes Geheimnis guter Gastfreundschaft: den Fremden begegnen gastfreundlich. Den Fremden gastfreundlich begegnen. Es könnte ja Gott sein. Gibt es eine interessante Parallelstelle dazu im Hebräerbrief, Kapitel 13, da steht: Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu merken, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Pech für die, die ein Schild rausgehängt haben, Mittagspause. Und Pech für die, die Schilder hochhalten bis heute, das Boot ist voll. Keine Überfremdung in Deutschland. Die Geschichte aus Genesis 18 ist ein Lehrstück in Sachen Gastfreundschaft, weil sie unseren Blick ändert auf unsere fremden Mitmenschen. Auf die Menschen, die zu uns kommen. Ja, sitze ich gerade so gemütlich in meinem Deutschland, unter diesen deutschen Eichen, kommen da Wildfremde von irgendwo her, beanspruchen unsere Gastfreundschaft. Wen sehen wir in diesen Fremden? Kostenfaktoren? Andere sagen wieder, Kosten nutzen, die brauchen wir dringend. Also sehen wir die unter so einem ökonomischen Blick? Oder sagen wir, die sind eine Gefahr für den sozialen Frieden? Oder sind es gerade eine Bereicherung? Also sehen wir diese Leute unter so einem sozialen Kosten-Nutzen-Faktor? Die Bibel zeigt uns einen anderen Blick, eine andere Möglichkeit, darüber nachzudenken. Könnte das sein, fragt die Bibel, fragt diese Geschichte, könnte das sein, dass uns in diesen anderen, die uns da begegnen, letztlich Gott begegnet? Könnte das sein? Könnte das sein, dass da ein oder andere Engel dabei ist? Auf jeden Fall sind es genauso wie wir geliebte Geschöpfe Gottes, Menschen, Mitmenschen, die uns da begegnen. Im Fremden begegnet uns Gott. Das ist der tiefste Grund christlicher Nächstenliebe. Im Fremden begegnet uns Gott. Das ist der tiefste Grund christlicher Nächstenliebe. Wir haben eine andere Ebene, eine tiefere Dimension über Asylbewerber, über Flüchtlinge, über Ausländer nachzudenken. Gott begegnet uns. Das ist das Erste aus Genesis 18, was ich rausziehen möchte und uns allen mit auf den Weg geben möchte. Es ändert unseren Blick auf unsere Mitmenschen. Das Zweite, was wir aus Genesis 18 rausziehen können, ist, es ändert unseren Blick auf Gott. Wer ist Gott, der sich uns da erfahrbar macht? Wer ist Gott? Es ändert unseren Blick auf unsere Gottesfrage. Es ändert sich dein Blick auf Gott, wenn du vielleicht auf der Suche bist, dabei bist, Glaube und Gott zu entdecken. Das ändert auch deinen Blick, wenn du schon viele Jahre mit dem Glauben unterwegs bist, aber dir in letzter Zeit der Glaube vielleicht abhanden gekommen ist, schal geworden ist, gewöhnlich. Wer ist Gott und wie macht er sich uns heute erfahrbar? Antwort: Gott macht sich erfahrbar, indem er uns durch den Fremden begegnet. Gott macht sich erfahrbar, wenn wir Fremden gastfreundlich begegnen. Das ist ja die Story. Was heißt das eigentlich für unsere Gottesfrage, wenn das wahr ist? Was heißt das für deine Gottesfrage, wenn das wahr ist? Dass Gott sich es liebt, sich uns in unseren Mitmenschen, gerade in denen, die uns vielleicht erstmal ganz sperrig begegnen, fremd begegnen, wenn Gott es mag, sich uns gerade so zu offenbaren. Was heißt das für deine Gottesfrage? Auch nochmal eine interessante Parallelstelle dazu aus Matthäus Evangelium 25. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Jesus sprach: Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen: Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf? Oder nackt und wir haben dir anzuziehen gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten und sprechen: Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Können wir Gott begegnen, ohne unseren Mitmenschen zu begegnen, gerade den Armen, den Kranken, den Ausgestoßenen. Die Geschichte aus Genesis 18 erinnert unseren Blick auf Gott. Gott begegnet uns und er tut das durch unsere Mitmenschen. Oder anders gesagt, wer Gott begegnen will, wer Gott erfahren will, wer neue, erfrischende Erfahrungen mit Gott machen will, muss sich aufmachen zu seinen Mitmenschen, gerade zu den Armen, zu den Kranken, zu den Einsamen, zu den Fremden. Gastfreundschaft schafft, dass aus Gästen Freunde werden. Gastfreundschaft schafft, dass uns in diesen Gästen Gott begegnet. Das war meine erste Frage an diesen Text. Wen sehe ich in dem, der mir da begegnet? Wer begegnet mir da letztlich? Bevor ich jetzt eine zweite Frage an diesen Text stelle, machen wir ein kleines Interview mit einem Gastfreundschaftsexperten, sozusagen mit einem Profi-Bauchpfleger. Und dann möchte ich jetzt mal Uwe von ganz nach hinten nach ganz vorne bitten. Uwe, mein Freund Uwe, du kriegst mal das Mikrofon hier. Das ist Uwe Okko, wer ihn noch nicht kennt. Uwe ist gelernter Koch. Und er arbeitet als Food Designer. Stimmt das?
Nee, Food Stylist, so ähnlich.
Food Stylist. Bei einem Verlag, also du kochst mit deinem Team Essen, das dann fotografiert wird und genau. Uns präsentiert wird in tollen Heften mit tollen Bildern und tollen Rezepten zum Nachkochen.
Ja, das ist meine Aufgabe.
Uwe, Mikrofon noch ein bisschen mehr, im Mund. Ihr seht, er ist eher einer für den Hintergrund und egal. Aber ich freue mich, dass du da bist, dass du zugesagt hast heute. Uwe, die Frage, die natürlich alle brennend interessiert, welche Suppe gibt es heute? Oder?
Ja, heute gibt es eine Curry-Gemüse-Sojasuppe mit einem Eiwa-Schmand-Dip.
Ist das eine Ansage?
Na, abwarten.
Wer möchte, kann sie auch fotografieren. Das ist einmal was fürs Auge. Uwe, unser Thema, Geheimnisse guter Gastfreundschaft. Jetzt Frage an dich als Profi in diesem Bereich. Gibt es das überhaupt, das Geheimnis guter Gastfreundschaft? Das eine oder sind es mehrere? Was ist für dich ganz persönlich, was ist der Punkt? Worauf kommt es an, aus deiner Sicht? Gute Gastfreundschaft, woran hängt es?
Da habe ich lange drüber nachgedacht. Ja. Und da gibt es eigentlich nur eine Antwort, Antje. Also,
ja. Das Walross?
Nee, vielen Dank, ich werde es hier ausrichten. Meine Frau, das ist eigentlich die Gastgeberin bei uns. Und ich halte mich da lieber im Hintergrund auf. Das ist so.
Und das ist auch gut so. Du bist mehr so der Sarah-Part, ja. Und sie macht den Abraham.
Oder was ich auch gedacht habe, dass so diese Martha-Maria-Geschichte, ne, Maria, die kümmert sich halt ums Wichtige, sagen wir mal, ne, und die Martha, meine Güte, die nervt. Aber ist irgendwie auch wichtig. Habe ich so rausgefunden.
Okay, und was ist, also okay, Antje ist das Geheimnis. Jetzt hat nicht jeder von uns eine Antje.
Ja, schade.
Was ist zu tun? Ja. Was macht sie gut, aus deiner Sicht? Was kann sie richtig gut?
Sie kümmert sich. Sie nimmt auf, sie kümmert sich, lässt sich ein und lässt ankommen. Ja, und kann mich gut delegieren.
Uwe, du bist Christ und wir reden ja gerade über Gastfreundschaft, so von der Bibel her und so. Was bedeutet das für uns als Christen? Kannst du dazu was sagen? Was ist für dich persönlich Kochen, Bewirten, Gastfreundschaft, was hat das mit dem Glauben zu tun?
Ja, eine ganze Menge, denke ich zuerst. Also ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten damit, mir meine Bibel zu schnappen und damit wild um mich zu schlagen. Also ich habe viel lieber irgendwelche Leute halt eben, irgendwelche Kollegen, die mir vielleicht sowieso ans Herz gewachsen sind oder von Antje, wie auch immer. Und habe die viel lieber bei uns, bewirte sie einfach und hoffe dann einen schönen Tag, Abend, was auch immer zu verbringen und bei denen vielleicht dann was zurückzulassen. Guck mal, das war schön. Ne? Und vielleicht auch Fragen hervorzurufen, also so ein bisschen, naja, durch die Hintertür auch reinzukommen. Weil, also was ich einfach feststelle, ist dieses, du gehst in eine Kirche, oh Kirche. Aber ich gebe erstmal die Chance zum Kennenlernen. So sehe ich das.
Es ist erfahrbar. Die Liebe ist erfahrbar plötzlich.
Ja, genau.
Uwe, vielen Dank für deinen Beitrag hier. Der zweite kommt dann nach dem Gottesdienst. Dankeschön. Das war der Einstieg in meine zweite Frage an diesen Text. Meine zweite Frage ist schlicht und ergreifend unser Thema. Was sind von diesem Text her Geheimnisse guter Gastfreundschaft? Den ersten Punkt haben wir schon angedacht. Den Fremden, in jedem fremden Gast Gott sehen. Das Antlitz Jesu. Diese Frage, wen sehe ich im anderen letztlich? Die Bibel lehrt uns, den anderen mit den Augen Gottes zu sehen. Im anderen Jesus zu sehen. Den Mensch geworden. Gerade in denen, die uns ganz fremd erscheinen. Bei guter Gastfreundschaft, würde ich sagen, habe ich aus diesem Text gelernt, geht es nicht darum, ein paar Kochkniffe und Servicekenntnisse zur Umsetzung zu bringen, sondern es geht letztlich um eine Haltung, was Uwe im Grunde gerade gesagt hat. Sich kümmern, sich dem anderen zuwenden. Ganz einfach eigentlich. Wen siehst du in dem Menschen, der so ganz unerwartet an deiner Tür klingelt, in deinem Büro steht und irgendwas will? Dich um etwas bittet, um Zeit, um einen Rat, um einen Dienst, der Nachbar, der Kollege, der Kunde, der Chef, der Schüler, die Kinder, die Mitarbeiter, die kranken Eltern. Wen sehe ich im anderen? Das erste Geheimnis guter Gastfreundschaft und Herausforderung an uns von diesem Text her, den anderen mit Liebe und Freundlichkeit begegnen. Das ist es. Es könnte ja ein Engel sein. Und meistens sind es auch welche. Zweites Geheimnis aus diesem Text. Den anderen freundlich begrüßen und ihm freundlich begegnen. Dem anderen Aufmerksamkeit schenken. Das ist ja gar nicht so einfach, weil Hand aufs Herz, jeder von uns hat zu tun mit den Dingen, hat zu tun mit sich selber, ist oft irgendwie ganz woanders. Abraham sitzt da vor seinem Zelt in der Mittagshitze, sieht er drei Männer, hier heißt es, sofort springt er auf und begrüßt sie mit dieser Formel: Mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh nicht vorüber. Ich stehe zu dir zu Diensten. Ist vielleicht nicht ganz unsere Wortwahl. Wir würden vielleicht eher sagen, schön dich zu sehen. Hallo. Mir passiert das manchmal im Büro, bei der Arbeit. Ich bin bei der Vorbereitung oder beantworte irgendwelche schwierigen E-Mails. Klingelt das Telefon und so aus der Versenkung Ja, hallo, Jesus Friends, Reinhard Brunner. Ich sag euch, wehe, meine Frau ist dran und ich habe mich so gemeldet. Dann stellt sie mich in den Senkel und sagt, das geht gar nicht. Sich so depressiv zu melden, was ist das denn? Und dann lässt sie mich üben am Telefon, bis ich's drauf hab. Ja? Sie ruft öfter mal an und manchmal denke ich auch, sind so ein paar Testanrufe, unangekündigt drunter. So meldet man sich nicht am Telefon. Nicht als Christ, nicht als Pastor, nicht in einem Gemeindebüro. Freundlich. Nicht runtergehen, Jesus Friends Reinhard Brunner, sondern hallo, Jesus Friends Reinhard Brunner. Ja, kann man üben. Kann man üben. Dass der andere das Gefühl hat, willkommen zu sein. Nicht nur am Telefon, auch hier beim Gottesdienst. Ich finde, das ist eine tolle Gelegenheit, hier beim Churchplant sowas zu üben. Dass wir eine Willkommenskultur schaffen. Eine gastfreundliche Atmosphäre, in dem wir uns begrüßen. In dem wir aufeinander zugehen. In dem wir möglichst vielen ein Hallo, schön, dass du da bist. Oder irgend so etwas sagen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, sich wirklich begegnen. Das kann man sicher nicht mit allen. Das kann man vielleicht jetzt hier im Gottesdienst vielleicht mit einem oder zweien so vor und nach dem Gottesdienst. Dass man sich wirklich begegnet, vielleicht nachfragt, den anderen einlädt, in das eigene Herz zu blicken und die Einladung des anderen anzunehmen, in sein Herz zu blicken. Der Abraham schafft das. Das gefällt mir an dieser Geschichte. Er begrüßt sie erstmal freundlich, offen, gastfreundlich. Und dann schafft er eine Atmosphäre, wo eine echte Begegnung zustande kommt. Essen, trinken. Er hört zu, er sagt was. Das ist ein zweites Geheimnis guter Gastfreundschaft. Begrüßen und freundlich begrüßen und eine Atmosphäre einer echten Begegnung schaffen. Drittes Geheimnis, was ich hier so entdeckt habe, als ich diesen Text studiert habe. Abraham begrüßte sie, sofort sprang er auf, warf sich vor ihnen nieder. Dann Vers 6 nochmal, Abraham lief sogleich ins Zelt und sagte Sarah, schnell, 3 Backschüsseln, wir haben Gäste. Gastfreundschaft tut man freiwillig und gerne und sofort. Nicht erst 3 Wochen später, dann ist es zu spät. Wir waren vor einiger Zeit als Familie im Blockhaus essen. Und ich habe gesehen, dass die auf der Kasse, so eine elektronische Kasse, haben sie so im Display, wenn das im Standby ist, dann läuft da so eine Schrift, gerne und sofort. Fand ich irgendwie gut. Ich denke, so reime ich mir das zusammen, das ist so ein Motto bei Blockhaus oder in diesem Restaurant jedenfalls, an was sie sich immer wieder erinnern sollen, wenn sie Menschen bedienen. Mach es gerne und mach es sofort. Sag das vielleicht sogar. Wenn Wunsch geäußert wird, gerne und sofort. Finde ich gut. Eine Haltung in einer Haltung des Dienens. Dienen, gerne und sofort. Dienen ist ja nicht immer so ganz einfach. Im 2. Korintherbrief gibt es eine schöne Stelle, Kapitel 9, Vers 7. Da geht es ums Dienen, es geht ums Opfern, auch ums Geldgeben, eigentlich an der Stelle, aber man kann das ruhig ein bisschen allgemeiner fassen im Blick auf Dienen. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, also freiwillig. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Also wenn du dienst, dann mach's gerne, mach's freiwillig und mach's fröhlich. Habt ihr heute schon, wenn nicht, ist ja nachher die Gelegenheit, denen, die hier alles so vorbereiten. Es gibt immer Teams, die hier schon um 11 da sind, die stellen die Tische, die bringen die Blumen mit. Die bauen diese Tischchen auf, stellen die Kerzen hin, die kochen die Suppe, die bauen nachher wieder ab, die ziehen hier diese Kabel da. Habt ihr denen schon mal gedankt für ihren Dienst? Das kostet die was. Disziplin und oder denen, die in der Church Space ihre Wohnung zur Verfügung stellen. Das ist nicht so einfach, das alles zu organisieren, dass man immer dann da ist und seine Wohnung zur Verfügung stellt. Dann sind alle reingelatscht bei dem Matschwetter, ja, und dann muss man danach wieder saugen oder wischen. Habt ihr mal gedankt beim letzten Mal? Sonst habt ihr die Gelegenheit, die nächsten Male mal Danke zu sagen für die, die so gastfreundlich euch begegnen. Wir vergessen es oft, ich auch. Ich will aber nicht den moralischen Zeigefinger heben, sondern die christliche Ethik ist ja keine Moralethik, die so mit dem Zeigefinger daherkommt, sondern wir Theologen sagen, eine Dankesethik. Also gemeint ist, nicht um zu uns christlich verhalten, damit wir von anderen oder von Gott geliebt werden, sondern eine Dankesethik, weil wir von Gott geliebt sind und so reich beschenkt worden sind, geben wir gerne anderen. Weil uns Gott liebt, geben wir anderen. War das Einstiegsthema auch aus diesem Grunde, genau aus diesem Grunde. Wenn wir am Tisch Gottes waren, wenn wir uns so geliebt fühlen und reich beschenkt, wie könnte es anders sein, als anderen, den Fremden, unseren Mitmenschen freundlich und großzügig und gastfreundlich zu begegnen? Zweites Geheimnis also, aus der Freude und aus der Dankbarkeit heraus. Viertes Geheimnis, guter Gastfreundschaft, Glauben. Ja, das alles kostet etwas. Und ja, das alles können wir nicht einfach so aus uns heraus. Woher sollten wir bei unserem anstrengenden Leben die Kraft und die Zeit und die Liebe und die Disziplin und die Ideen und die Aufmerksamkeit denn nehmen? Was denn noch alles? Sarah fragt ja in dieser Geschichte interessanterweise, wie soll das denn alles gehen? In Bezug auf diese Schwangerschaft und so. Wie soll dann das alles gehen? Ich bin doch schon alt. Und es war keine faule Ausrede. Sie war wirklich alt. Das war ein echter Grund. Aber Gott fragt zurück und sagt, sollte für den Herrn etwas unmöglich sein? Also immer dann, wenn wir fragen, wie soll ich denn das schaffen? Wie soll denn das gehen? Woher soll ich denn die Zeit und die Kraft nehmen? Fragt Gott zurück und sagt, sollte für den Herrn etwas unmöglich sein? Warst du bei mir an meinem Tisch? Hast dich beschenken lassen? Hast geistlich aufgetankt? Hast von meinem Reichtum genossen? Für den Herrn ist nichts unmöglich. Wir haben im Blick auf die letzte Predigt ja diese interessante Passage aus Lukas 15, diesen Nachklang vom verlorenen Sohn gelesen in manchen unserer Church-Base-Gruppen. Na, da ist ja die Story, ist ja bekannt für viele mit dem verlorenen Sohn, der sich von Gott abkehrt, dann zurückkommt, dann feiern sie ein großes Fest. Dann gibt's ja diesen Nachklang mit diesem Bruder vom verlorenen Sohn. Hören wir mal kurz rein. Aber der Sohn, also der große Bruder vom Sohn, vom verlorenen Sohn, sagte zum Vater, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Ja, ich war immer da. Die anderen kommen nach Lust und Laune. Ich bin immer da. Hab für dich geschuftet. Nie war ich ungehorsam. Ja, ich habe es immer gebacken gekriegt. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie nur auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mal mit meinen Freunden feiern könnte. Aber der da, für den machst du gleich ein Fest. Da sprach der Vater, mein Sohn, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Also er erinnert ihn daran, wenn er so bitter daherkommt, so frustriert auch, und wir haben oft genug Grund dafür. Er erinnert ihn daran, mein Tisch steht bereit. Komm an meinen Tisch. Tanke auf. Lass dich einladen. Sei mein Gast zu jeder Zeit, wann immer du willst. Wenn Gott etwas von uns fordert, dann gibt er uns zuerst. Oder anders gesagt, wir können auch nur das geben, was wir zuerst empfangen haben. Deshalb Geheimnis guter Gastfreundschaft, Glauben. Wirklich Glauben. Gast sein bei Gott. Setz dich an den Tisch Gottes. Sei sein Gast, lass dich beschenken und dann geh und sei gastfreundlich. Zum Schluss, Schlagwort, stichwortartig, die vier Geheimnisse nochmal. Erstens, seh in dem anderen Gott selbst. Seh in dem, der dir da begegnet, ein Stück Jesus. Zweitens, freundlich begrüßen und eine Atmosphäre der Begegnung schaffen. Wie Abraham. Und dann sei gastfreundlich, aber tu es fröhlich und aus dem Reichtum und aus der Dankbarkeit Gottes heraus. Und tu es aus dem Glauben heraus. Aus der Freude. Sei immer wieder neu, reichlich und großzügig Gast bei Gott. Und dann begegne anderen gastfreundlich. Amen.